Mein nächster Punkt von diesen 40 Jahren, was so geblieben ist oder als Wichtiges geblieben ist, ist das Thema Vergebung. Vergebung. 2. Korinther, Kapitel 2. Ihr kennt wahrscheinlich, was das alles geschehen ist, wissen 1. und 2. Korinther und anderen Briefen dazwischen und so weiter. Ihr wisst wahrscheinlich, dass da Situationen waren in Korinth, wo viel Sünde war in allen Gebieten, ob Ethik oder Beziehung zum Herrn oder zwischen den Menschen. Viele Probleme, viele Sünden. Und verschiedene Menschen haben dann in dieser Zeit nach dem 1. Korintherbrief erkannt, dass sie gesündigt haben. Und die wollten dann auch die Sache klar machen und bei den Ältesten der Gemeinde um Vergebung gebeten. Aber sie wollten auch dem Paulus bitten, er soll vergeben, aber der Paulus hatte eben kein iPhone und keine Mailadresse, der Arme, und er war nie an derselben Adresse. Das ist ein Problem, ne? Wie kann ich dem Paulus sagen, ich habe gesündigt gegen dich, wie kann ich da Vergebung bekommen? 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. Diese Brüder in der Gemeinde haben vergeben und dann sagt Paulus, wenn ihr aber, Vers 10, etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Ich nehme da noch andere Texte. Aber es ist interessant, dass der Paulus einverstanden war, um zu vergeben, obwohl diese Leute ihn nicht erreichen konnten, die gegen ihn gesündigt haben. Und für Paulus war es ganz klar, in dem, was er sagt, was der Teufel will in der Gemeinde, ist, dass die Vergebung kompliziert wird. Dass es richtig ein großes Problem wird, wie man mit der Vergebung umgeht. Ja? Und wenn einer dann die Sünden erkennt oder bekennt, dass man sich immer noch fragt, ist das wirklich ehrlich? Hat er das wirklich so gemeint? Hat er es wirklich bekannt? Ist das nicht oberflächlich? Wie weit hat er das überhaupt gefasst? Wie fest er mir wehgetan hat und so? Wie das ungerecht war? Und der Feind möchte immer wieder, dass die ganze Geschichte der Vergebung sehr kompliziert wird. So kann eine Gemeinde dann mit der Zeit eine Gruppe von Menschen werden, wo man am Eingang von den Stunden sagt, guten Tag, und am Ende im Ausgang, Gott segne dich. Ja? Und aber keine, nicht mehr zu viel Beziehungen, denn man weiß ja nie, ob der andere und so, und nicht, dass man Probleme hat, denn man weiß, es sind mal Probleme gewesen zwischen zwei, und das war so kompliziert, dass es besser, man sagt nicht zu viel der Gemeinde. Ja? Die Vergebung eigentlich, die hat uns ja Jesus gelernt. Ihr kennt Matthäus 6, der Bergpredigt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Vergebung einer von den wichtigsten Schlüssel ist in der Gemeindearbeit. Der Joffre, das ist ein Pastor aus dem Ruanda, der ist in unserer Gemeinde in Dijon, also unsere Gemeinde, ich habe keine Gemeinde, in der Gemeinde, wo wir sind, in Dijon. Und der Joffre hat eine Botschaft gegeben über die Vergebung. Ich habe es super gefunden, biblisch gut, prima. Ja. Nur ich kannte seine Geschichte noch nicht vor der Botschaft. Und am Ende der Botschaft haben verschiedene Fragen gestellt und da kam seine Geschichte. Er ist Sohn von einem Pastor. Der Pastor war aus Uganda, hat in Ruanda, in einem anderen, oder Burundi, in einem anderen, also egal, in einem anderen Ding gearbeitet, einem anderen Stamm gearbeitet. Und als der Krieg kam zwischen den Hutus und Tutsi und so, ja, als der Krieg kam zwischen den Stämmen, wurde sein Vater als Pastor getötet von Menschen, die dieser Pastor selber getauft hat. aber sie waren vom anderen Stamm. Ja? Und der Jofre war verheiratet, war Pastor auch in einer Gemeinde. Und der Jofre hat einen Teil von seiner Familie und seine Frau ist getötet worden, vor seinen Augen abgeschossen, von Freunden, die er hatte in der Schule. Und in seiner Predigt hat er gezeigt, wie die Vergebung eine Kraft ist, um die Freiheit Gottes zu entdecken. Da haben wir ihm gesagt, ja Jofre, diese Leute, die deine Frau und die Kinder, zwei Kinder getötet haben, kennst du die? Ja, ja, die kenne ich gut. Ja, haben sie es erkannt? Nein, 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 nein. Ja, hast du ihnen vergeben? Total vergeben. Ja, wie machst du das, Jofre? Hat er gesagt, ich wollte frei sein vor dem Thron Gottes. Ich habe ihnen alles vergeben. Stell dir mal diese Kraft vor. Und diese Menschen werden, wenn sie einen Tag erkennen, was geschehen ist, und wenn sie Sündenerkenntnis haben, wenn die zum Jofre kommen, dann kann er sagen, schon vergeben. Unhört, eh? Schon vergeben. Da kann man sich fragen, ist das biblisch? Ja? Muss man nicht erst vergeben, wenn der andere seine Sünde bekennt und erkennt? Ich glaube, das ist die Größe der Gnade Gottes und der Kraft der Liebe. Vergeben können, ohne dass der andere schon ergriffen wird vom Heiligen Geist und seine Sünde kennt und bekennt. Schon vergeben. Das ist eine unerhörte Kraft. Es hat mir auch so geholfen, weißt, wenn du von Jüngern, die du geschult hast, aus der Gemeinde rausgestellt wirst und einfach, dass du, weil du Schatten machst über ihre Autorität und ihren Dienst und du dich nicht verteidigst und du nachher von Gott einfach diese Freiheit und diese Kraft hat, vergeben. Und dass du nachher sie einladen kannst zu einem Kaffee und sagen, ich habe dich vergeben. Ich habe dich vergeben. Und der andere merkt es vielleicht erst später, wenn auch der Heilige Geist kommt und ihn überwältigt. Das heißt nicht, dass seine Sünde geklärt ist zu Gott. Es heißt nur, dass meine Situation, dass ich frei bin in meiner Beziehung mit Gott. Dass da, wo der Groll oder die Bitterkeit Platz nehmen könnte in meinem Herzen und mir das ganze Leben schwer machen, dass ich da einen offenen Himmel habe. Die Vergebung, das Blut Jesu hat genügt. Menschen, dann bist du frei. Du wirst immer in den Beziehungen, solange wir auf der Welt sind, glaube ich, wirst du in Beziehungen verschiedene Sachen erleben, wo du findest, es ist ungerecht. Der andere hat dir wehgetan. Er hat dich gerichtet. Klar, du wirst es ihm sagen. Vielleicht wird er es annehmen. Vielleicht auch nicht. Aber wenn er es nicht annimmt, du bleibst der freie Mensch. Du bist frei, um ihn zu vergeben. Er muss aber seine Sache vor Gott klären. Aber du bist frei. Und diese Freiheit ist groß. Ich denke an einen Bruder, lieben Bruder, der hat immer als Job gehabt, während Jahren, einfach mich zu verleumden, irgendwo, wo es so ging. Ne? Das war sein Job. Ne? Jeder sein Job, oder? Und ich habe ihn mal nach einem Gottesdienst am Ausgang, es war gerade niemand daneben, habe ich ihn umarmt und habe ihm gesagt, etwas kannst du mir nicht wegnehmen. Ich bin frei, dich zu lieben. Das ist meine Freiheit. Das kannst du mir nicht wegnehmen. Denn die Freiheit hast du und ich bekommen von Gott. Du bist frei, andere zu lieben. Bleibe frei für das. Auch wenn sie vieles gegen dich machen, sie können dir die Freiheit nicht wegnehmen, diese Menschen zu lieben. Denn diese Freiheit hat Gott dir gegeben, alle Menschen zu lieben. Diese Freiheit ist in dir, durch den Heiligen Geist. Klar, Ich sage das so, aber du, das waren auch Kämpfe, ja, kannst verstehen, meine alte Natur, die hat es wieder sofort mit dem Deckel und alles, ja, okay. Aber da muss ich immer wieder auf den Deckel sitzen, ne? Mit der neuen Natur, okay? Und das steht ja so im Galater, lebt nach dem Geist, dass das Fleisch nicht, verstehst du, der Geist, der drückt das Ding runter und dann ist wieder zu, der Deckel, ja, okay. Aber muss klar, es bleibt ein Kampf. Meine Identität, deine auch, ist Christus. Aber die andere Identität, wo ich meinem Selbst noch einen Wert geben will, die reagiert. Die hat nicht gesagt, ich bin total einverstanden mit dem Tod, kein Problem. Nein, 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 nein. Die reagiert. Aber wenn ich mit dem Geist lebe, mit Christus lebe, da gibt das Leben im Geist die Kraft, dass das Fleisch nicht siegt. Das ist so wichtig. Als Christ lebst du nicht gegen das Negative. Du lebst für das Positive. Und weil du für das Positive lebst mit dem Geist, hat das Negative Kraft verloren. Vergiss es nicht. Es gibt Christen, die haben scheinbar einen Auftrag zu leben gegen das Negative. Und sie sind immer zu schauen, wo darf ich nicht hin, wo darf ich nicht sündigen, was kann ich nicht machen als guten Christ, wo? Nein, überlege, was kannst du alles machen als Christ? Wie viele Aufträge kannst du durchführen als Christ? Was kannst du zu Hause als Mann alles tun als Christ? Was kannst du als Vater tun als Christ? Was kannst du alles Gutes bringen in deine Gemeinde als Christ? Als freier Mensch in Christus? Welchen Frieden kannst du in die Beziehungen hineintragen, weil du Frieden hast in deinem Herzen? Jeder trägt in die Gemeinde hinein am Sonntagmorgen, was er in seinem Herzen hat. Hast du gemerkt? Wenn du Zufriedenheit hast, da gehst du in die Gemeinde und da gehörst du nicht zu denen, die sagen, ja, die Gemeinde ist langweilig und der Prediger, er erzählt immer dasselbe, hast du gemerkt? Nimmt immer die Bibel. Langweilig, gell? Oh, ich brauchte mal einen Prediger, der ein wenig interessant ist, weißt du? Ja, okay. Zufriedenheit bringt in die Gemeinde Zufriedenheit. Aber Zufriedenheit finde ich nur in dem, dass ich frei bin zu vergeben und in diesem Frieden Gottes leben, mitleben kann. Das ist das Schöne. Das Ganze ist eigentlich die Grundlage von dieser Haltung, ist im Verborgenen von deinem Leben. Matthäus 6. Komm, wir schauen schnell rein. Habe ich noch ein paar? Ja, ich habe noch Zeit. Matthäus 6. Du kennst die Bergpredigt und wenn du sie nicht genügend kennst, dann lies sie wieder durch. Ist immer eine wunderbare Zeit, jedes Mal auf den Knien die Bergpredigt zu lesen, Matthäus 5 bis 7. Und einfach den Text anzuhören. Ach Herr, was? So wunderbar ist es, Jünger Jesu zu sein mit so einem Gott. Und dann im Kapitel 6, von Vers 1 weg. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in der Synagoge und auf den Gassen tun, und von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Das kommt dreimal im Kapitel. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir öffentlich vergelten. Ist wunderbar. Das ist die Wurzelarbeit in unserem geistigen Leben. Im Verborgenen. Das heißt, dass wir eigentlich lernen, in der Stille, im Verborgenen, lernen wir, dass der Vater unsere tiefsten Motivationen kennt und dass wir mit ihm das Wichtigste erleben können. Dein Vater, der ins Verborgene, da ist das Wort Kryptos im Griechischen, der an diesem Platz, den du hast, wo du beim Allerheiligsten am Wohnen bist. Ja. So ganz da, wo du offen bist für ihn und wo du alleine bist, da mit ihm, da sieht er's, im Verborgenen. Zweiter Text, Philipper 5, 5 bis 15. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Der Lohn empfangen, wie beim Geben, ist einfach, dass die anderen Leute es gesehen haben. Also sie haben ihre Person, ihre Ehre schon bekommen, weil die anderen haben es gemerkt, dass sie so gut beten. He? Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wie der Kryptos, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihren vielen Worten willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser täglich Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Da habe ich schon oft gebetet: Vater, vergib mir. Aber bitte schneller, als ich vergebe meinen Schuldner. Vergib mir aber nicht, wie ich vergebe meinen Schuldner. Nicht mit so viel Groll und Argumente, bitte Herr. Vergib mir. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euren Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ein Text, der schon Weinen gebracht hat. Ich denke an eine Seelsorge, wo der Mensch, der gekommen ist, gesagt hat: Und das werde ich dieser Person nie vergeben. Dann habe ich das gelesen, 15. Dann wird der Vater im Himmel dir nie vergeben. Bist du bereit dazu, dass der Vater nie vergibt? Das ist biblisch. Sei von denen in der Gemeinde, die von der Vergebung einen positiven Ansatz bringen. Vergebung ist möglich. Und ich kann nie wissen, wie fest der gesündigt hat, wie fest der Sündenbewusstsein hat. Und das habe ich nicht zu produzieren. Meine Rolle ist nicht, einen Druck auszusetzen, dass der andere wirklich merkt, seine Sünde ist schlimm. Gehört nicht mehr. Lass diese Arbeit im Heiligen Geist. Er macht es so gut. Ich weiß es in meinem Leben. Heiliger Geist heißt, hat keine Probleme, dass er dir ein paar Nächte gibt, wo du nicht schlafen kannst, bis du zusammenbrichst. Ja. Hat keine Probleme. Er weiß, wie lange du es aushältst. Er kennt, wie du einen Dickkopf hast. Er ist ganz auf dem Laufenden. Ja. Und er weiß, wie viel Ziegel er noch runterwerfen muss, dass er endlich das Dach ein wenig weich wird. Ja. Okay. Er weiß genau. Denn der Heilige Geist kommt von der Liebe Gottes her. Und die Liebe Gottes will, dass ich auf die Knie gehe. Wie die Liebe Gottes würde sein: Ich liebe dich so, dass ich nicht aufhören werde, bis du auf den Knien bist. Denn ich will, dass du in den Himmel kommst mit Freude. Darum gebe ich dir Überzeugung. Manche haben immer in der Gemeinde die Angst, wenn ich dem anderen zu schnell vergebe, dann merkt er ja nicht, dass er Sünder ist. Verstehst du? Das ist ja tragisch, oder? Da meint er, der hat mich doch, he? Oh, ich bin doch Pastor, oh, nicht aufpassen. Ja. Oh, ja. Nein, absolut nicht. Lass den Heiligen Geist Menschen überzeugen. Ja? Mach jedem Mut, die Bibel zu lesen. Und glaube, dass Gottes Wort so trifft, dass Menschen vor Gott stehen. Vor Gott stehen. Ja. Das gibt dir als Diener, für die, die Prediger und Diener und Gemeindebau machen, das gibt dir als Diener eine große, große Freiheit. Diese Freiheit, wo du Menschen, die zuerst gegen dich sind, wegen der Botschaft oder wegen deiner Haltung, dass du denen schon vergeben hast und dass du mit ganzer Freiheit die Botschaft immer weitergeben kannst und mit Liebe und mutmachend zu einer Gemeinde bist, obwohl, dass du weißt, dass manche Menschen die Sünde noch nicht erkannt haben, noch unterwegs sind. Und du weißt ja auch nicht, ob du alle deine Sünden schon erkannt hast. Du hast die erkannt, die du gesehen hast. Aber der Heilige Geist will ich noch Blenden geben in mein Leben, wo er, Dani, hast du das nie gemerkt? Da ist noch ein Punkt. Schau mal, bring das ans Kreuz. Das muss geklärt werden. Ja. Aber wir haben kein Recht, bei den Menschen in den Herzen zu grübeln oder ihnen Mut zu machen, sur noch, ob irgendwer was noch so weißt so. Ach, es gibt so geistliche Archäologen, weißt, die mit dem kleinen Besen und so, ja, in den Ruinen drin noch suchen. Es gibt bestimmt bei dem noch eine versteckte Sünde von seinem Urgroßvater. Ja, klar, mein Urgroßvater hat gesündigt. Zurückkommen an die Realität der Vergebung und die Kraft des Blutes Jesu. Und Gott liebt die Menschen so und so fest, dass Gott selber will, dass die Menschen die Sünden sehen. Denn er zeigt sie in den Herzen, um die Lösung zu zeigen, um Jesus zu zeigen. Er zeigt sie nicht, dass Menschen Sünden sehen. Er zeigt sie, dass Menschen Vergebung finden und Heil finden. Oft beim Evangelisieren, und das bin ich überzeugt davon, sage ich den Leuten, die Gott nicht kennen, ich sage, ich weiß genau, dass jedes von euch will nur das Gute. Ich kann auch anfangen und sagen, ich weiß, dass jeder Sünder ist. Ja? Aber ich weiß, dass im Grunde jeder Mensch möchte das Gute tun. Und im Grunde hat er die Kraft nicht dazu, weil er die Quelle vom Guten nicht kennt. Aber der Ansatz ist immer da bei Menschen. Ich möchte besser sein. Ich möchte das Gute. Ich möchte recht sein. Ich möchte geradeaus gehen. Ich möchte durch die Gesellschaft einer sein, der etwas Positives gebracht hat. Ja. Und dann merken Leute, dass es eine Quelle gibt, die sie nicht kennen, um dieses Gute zu tun. Sie möchten es tun, aber sie können es nicht tun. Die frohe Botschaft bringt durch Jesus Christus, der Retter, die Möglichkeit, das Gute zu tun, das die Menschen tun wollen. Das ist eine frohe Botschaft. Das Dritte, ich bin immer noch im Matthäus 6, aber mit Ausflüge, ne, so Ausflüge. Das Dritte vom Vers 16 weg ist, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen und heucheln und so weiter. Und steht auch wieder, Vers 18. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Für mich sind das die Texte, die zeigen, die Beziehung zu Menschen, der erste Text. Da, wo ich geben kann, helfen kann, mittragen kann, diese Beziehung zu Menschen, meine tiefe Motivation, die zweite Tafel in Praxis umzusetzen, das zweite Gebot, Menschen zu lieben, das darf ich im Verborgenen vor dem Vater bringen und im Verborgenen der Gesellschaft helfen, mithelfen. Dem Einzelnen im Dorf, wo ich wohne, kann ich mit ihm gehen, Holz machen im Wald, mit ihm gehen, einfach ihm helfen. Denn im Verborgenen, ich brauche keinen großen Plan mit einem großen, wo ich etwas groß ausstelle, was ich alles Gutes tue. Nein, dann ist das Gute schon kaputt. Da habe ich schon den Lohn bekommen, kann ich schon wieder einpacken. Aber ich kann es mit meinem Vater zusammen. Das Beten, die Beziehung zu Gott mit im Verborgenen, mit dem Vater zusammen. Die Vergebung, wo ich anderen Menschen vergeben kann, im Verborgenen. Ich sage es jetzt hier in der Botschaft, ich sage es nicht gerne, dass ich vergeben habe dem anderen. Denn das geschieht im Verborgenen. Wo ich schon vergeben kann, er weiß noch nichts davon. Niemand weiß nichts davon. Aber der Vater weiß es. Er ist da im Kryptos, in der Stille. Und er weiß es. Und das Dritte ist eben das verschiedenes Fasten. Das ist die Beziehung, die du hast im Verborgenen, um das, was du verzichtest. Du hast vielleicht entschieden, ich verzichte in meinem Leben auf das und das und das und das, dass ich besser mein Ziel setzen kann als Gemeindegründer, als Diakone, als Älteste, als Mitglied von der Gemeinde. Ich verzichte in meinem Leben, ich faste das und das, dass ich mehr Zeit habe für Reich Gottes, für ihn, um mit ihm zu sein. Und dieses Fasten darf nie, soll im Verborgenen sein, darf nie ein Gesetz werden für andere. Vielleicht hast du mal entschieden, jetzt mache ich diesen ganzen Monat, faste ich Fernsehen. Ich habe es einfach, ich habe kein Fernsehen, aber ist klar. Ich faste Fernsehen, oder? Beispiel. Ja, und in dieser Zeit, der Franzose ist im Schnitt 3,5 Stunden im Tag vor dem Fernsehen. Stell dir mal vor, wenn einer fastet von dem, was das für Zeit gibt, für ist Gottes Arbeit, das ist Wahnsinn. Gell? Da können jede Woche neue Gemeinde gegründet werden, fast ja. Aber nur wenn der Wind weht. Ach, ja, das ist anders. Und du hast vielleicht entschieden in deinem Leben, um besser zu dienen in der Gemeinde, ich faste von dem, ich verzichte auf das. Dieses Ding verzichte ich. Aber mach es im Verborgenen mit dem Vater. Er sieht es. Und du hast einen Lohn dafür. Mach es im Verborgenen. Und ich glaube, es gibt so viele Sachen in unserer Gesellschaft, wo wir merken, es ist eigentlich nicht nötig. Und dann ein bisschen später sagt man, es ist eigentlich unnötig. Und noch später sagt man, es ist eigentlich schade, dass ich Zeit gebraucht habe dafür. Und nachher, vor dem Sterben, sagst du dir, Mann, meine Kinder, was sie alles aufräumen müssen, wenn ich weggehe. Der ganze Mist da oben am Dach, weißt du, alles, was wir behalten haben, schon 20 Jahre. Boah, die haben einen Job, das ist ja wahnsinnig. Viel, viel Unnötiges. Viel Unnötiges. Du merkst, wenn die Jahre durchgehen, haben wir den Mut, zu überlegen, als Jünger Jesu, auf was kann ich ohne weiteres verzichten? Dass ich mehr Zeit habe mit Gott, mehr Zeit in der Beziehung mit Jesus, mehr Zeit, um vielleicht Menschen zu besuchen in der Gemeinde, die niemand besucht, mehr Zeit, um vielleicht mitzuarbeiten in der Gemeinde. Jeder Mensch heute, der etwas dazu machen will in seinem Leben, muss zuerst überlegen, was er wegnimmt, um etwas dazu zu machen. Ich habe das gemerkt in der ältesten Schulung überall, war immer eine von den ersten Fragen in der Schulung, was hast du eine Aufgabe für die nächsten 14 Tage? Du kannst dann mir sagen, was hast du alles weggenommen, dass du Ältesten sein kannst in der Gemeinde? Auf was willst du verzichten, um mehr Zeit zu haben für die Gemeinde? Denn Leute, die ein Engagement haben, sind immer Leute, die volles Programm haben. Immer. Es gibt nicht andere. Ne? Und vom vollen Programm noch mehr drauf zu machen, kommt ein Leiden. Also muss zuerst eine Zeit kommen, wo man überlegen kann, das und das und das lasse ich jetzt weg. Wird total Nebensache, unnötig für mich, lasse ich weg. Da kann ich diese Zeit brauchen, um als Ältester geschult zu werden und weiterzugehen in einem Dienst. Überleg's, es lohnt sich. Das wirst du dann auch in der Stille vor Gott machen und wenn du verheiratet bist, natürlich in der Stille vor Gott mit der Frau zusammen überlegen, was wollen wir, auf was wollen wir verzichten, dass wir mehr Möglichkeit haben, um zu dienen in der Gemeinde. Aber das ist nur eine Idee. Aber nur, dass du das Prinzip siehst, dass man, wie man auch das weiterleben kann. Und dann vielleicht ein letzter Gedanke. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ein letzter Gedanke. Aber ich habe gemerkt, die Gedanken sind lang manchmal. Hm? Der Gedanke über die 40 Jahre, eigentlich, das hat immer wieder geholfen, echten Trost gibt es nur bei Gott. Echten Trost gibt es nur bei Gott. Ja. Ich habe ganz tollen Trost mit der Ursula. Aber der Trost mitten im geistlichen Kampf, der Trost, wenn der Feind kommt und mir alles zeigt, was ich schief gemacht habe, der Trost, wenn der Feind kommt und mir versucht, falsche Motivationen in meine Gedanken hineinzupressen, der Trost, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kann ich nicht mehr weiter, dieser Trost habe ich nur immer bei Gott gefunden. In der Stille, manchmal beim Weinen, aber in der Stille vor ihm. Und dieser Trost will er allein geben, dass wir unseren Brüdern und Schwestern keine Illusion vorpredigen. Nicht, dass wir den anderen sagen, es gibt einen anderen Trost. Der echte Trost ist bei Gott. Und wenn er uns tröstet, und dann bin ich im Text, 2. Korinther, Kapitel 1. Ich bin schon im falschen Buch da. 2. Korinther, Kapitel 1. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Bitte auch in der Seelsorge, gib keine Illusion den Menschen. Fang nicht an mit dem Humanismus in der Seelsorge und auch nicht mit der gefährdeten Psychologie. Gib keine Illusion. Der echte Trost, der für die Ewigkeit genügt, der Bestand hat, der findest du nur in Gott. Und dann sagt hier Paulus, dass wir die anderen trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und da musst du überlegen, wie bin ich getröstet worden, dass du es dem anderen erklären kannst. Und ich kann es ihm erklären, ich bin ans Ende gekommen. Meine Argumente haben mich nur noch getötet. Kennst du diese Dialoge, diese blöden Dialoge im Kopf, wo der andere sagt und du antwortest und hast ein Argument, der andere hat wieder ein Argument und du antwortest und du schläfst nicht in der Nacht und du verteidigst dich und der hat nichts verstanden und er sagt dir so, doch, ich habe schon verstanden. Und wenn du sagst, Moment, ja, spinn ich oder was? Ja, du spinnst, effektiv, ja, okay. Ja. Kennst du diesen Kampf? Diesen Kampf, wo alles in deinem Kopf macht, dass du trostlos bist? Und dann kennst du dieses Kapitulieren im Kampf, wo du sagst, Herr, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt musst du oder niemand, aber du. Ja. Und das Unerhörte ist, wenn es nachts so geht, denn es geht manchmal nachts so bei mir, wenn es nachts so geht und der Teufel auch versucht, mich zu anklagen, und wenn ich es ihm dann gebe, dann meistens schlafe ich ein. Wie wenn der Friede Gottes, ohne Argument, ohne es zu erklären, aber der Friede Gottes kommt hinein ins Leben. Gott, wie wenn Gottes Hand den Trost hineingeben würde, ohne je zu sagen, wie er es gemacht hat und warum er es gemacht hat. Er hat einfach Trost geschenkt. Trost geschenkt. Sie wurden getröstet in allerlei Bedrängnis, Paulus und seine Mitarbeiter. Und darum konnten sie den anderen sagen, du, es gibt eine Lösung. Ich treffe immer wieder junge Menschen, die im vollzeitlichen Dienst sind. Ich habe so 4, wo ich Coach bin jetzt. Coach ist so ein Wort, gell? Ja, wo ich begleite. Aber die meisten, die aussteigen aus dem vollzeitlichen Dienst in Frankreich, steigen aus zwischen 3 und 5 Jahre nach dem Anfang von ihrem Dienst. Steigen aus. Und meistens kaputt. Und oft sogar die Ehe am Boden. Denn ich weiß genau, was für ein geistlicher Kampf in Frankreich ist. Ich weiß genau. Ich weiß auch genau, dass die Satanisten, die beten in der Nacht von Freitag auf Samstag, dass die alle Ehepaare von Pastoren und Mitarbeitern gemeint, dass die Ehepaare getrennt werden. Bitten sie Satan. Nur ich weiß auch, dass Jesus Sieger ist. Und ich weiß auch, warum ich beim Begleiten von den jungen Ehepaaren, die im Dienst sind, warum ich immer so ein Auge der Fürsorge habe mit Ursula zusammen auf ihres Eheleben. Ich weiß warum. Denn ich weiß, was der Feind für Ziele hat. Ich weiß genau, er will schon am Anfang anfangen, wie 2. Korinther, dass in der Ehe die Vergebung kompliziert wird, weißt du? Da fängt es schon an. Immer, dass die Vergebung, ja. Ich will dir schon vergeben, aber wenn du nicht wirklich änderst. Ja. Ja. Schon alles daneben. Und schon ist der Feind dabei. Ja. Schon ist dabei. Ja. Und wir haben uns immer wieder vergeben und dann haben wir meistens, nach der Vergebung, ist jeder in sein Zimmer gegangen, mit einer langen Nase so, weißt du, Beerdigung, Stimmung. Ja, okay. Und jeder mit den Gedanken, ich hätte ja aufpassen können und sie hätte auch können und da, okay. Meistens hat sie Unrecht 80%. 80, 20 kann ich zugeben. Und dann, wenn ich warte, dann kommt der Heilige Geist und sagt, ne, 60. Okay, 60. 50. Ah, ja, jetzt wird es gefährlich, es kommt auf meine Seite, ja. 40, oh Mann, ja. Ja. Und wir müssen lernen nach der Vergebung, weil wir so ein langes Gesicht gemacht haben, müssen wir lernen, an die Musikinstrumente gehen und singen und den Herrn loben. Sonst geben wir keine Ehre der Gnade. Sonst hat das Blut Jesu nicht die Kraft, dass man von der Sünde in der Vergebung, sofort an der Vergebung, kann man wieder der Herr loben. Ich finde es so wichtig. Trost findest du nur bei Gott. Das Evangelium ist einfach. Das muss ich immer wieder sagen in den Gemeinden. Ich hab immer die Not in Frankreich von dem Hintergrund der Philosophie, dass die Theologie ist philosophisch kompliziert geworden. Und oft ist das Evangelium nicht die einfache Botschaft des Kreuzes mehr. Es ist es wird kompliziert in der Gemeinde zu leben. Die Vergebung soll einfach bleiben. Die Menschen sind geführt, die Kinder Gottes sind geführt durch den Heiligen Geist. Wir brauchen immer, dass jemand uns wieder Mut macht, Bibel zu lesen. Mut macht, zu beten. Ich denke an mein Gebetsleben. Wie ist dein Gebetsleben, deins? Meins ist so, 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 so. Ich habe oft gesagt, der Herr Jesus muss lachen, da im Himmel oft lachen, wenn er den Dani sieht, so. Und sagt, fängst wieder an. Ist toll, ja? Hast ja gesagt, will ich weitermachen, gell? Genau, fangst wieder an. Und jetzt, was hast du jetzt für ein Ding? Jetzt habe ich den kleinen Ordner mit den Namen. Okay, probier's mal so, ist gut. Und dann hat er wieder aufgehört. Jetzt fängst wieder an, was heißt jetzt? Jetzt habe ich Foto im WC, Foto, ja, okay. Okay, probier's mal, schau gut, mach weiter, ja. Ist wunderbar, ne? Und dann sehe ich den Heiland, der so runterschaut, weil ich sage, ja, ich weiß schon, Dani, ich weiß schon, du willst beten lernen. Ich bin dafür, gell? Du bist schwer, aber ich bin dafür. Fang nur immer wieder an. Fang immer wieder an. Hab Mut. Fang wieder an. Ja? Ist das auch dein Gebetsleben so? Ich weiß nicht, wie du betest. Manchmal lese ich nur die Namen runter, denn die Liste ist zu lang. Und dann sage ich dem Heiligen Geist, du, jetzt weiß ich etwa wieder, die Namen sind da drin. Bitte erinnere mich einen Namen, Sohn. Jetzt weiß ich, wenn du einen Namen erinnerst, dann ist es, um zu beten für diese Leute. Ich will nicht mehr denken als beten für sie. Und da muss ich einfach hunderte von Namen hin und wieder lesen, dass diese Namen irgendwie da in der alten Schachtel drin sind. Ja? Und dann, Heiliger Geist, rufe, wo du willst, da drin. Ich will beten. Ich will eigentlich beten, Herr. Du weißt, ich will beten. Ja, mach nur weiter. Oh, Gott ist gut. Ich finde es wunderbar, mit ihm zu leben. Wenn als schwachen Mensch kannst du einfach weitergehen und er verlässt dich nicht. Und du kannst immer wieder anfangen. Immer wieder anfangen. Genau dasselbe mit dem Bibellesen. Kennst du das auch? Da gehst du ein Wochenende über Bibellesen. Kommst nach Hause, von morgen an nehme ich diesen Plan, 10 Kapitel im Tag. Kein Problem. Disziplin. Am Dienstag 5 Kapitel. Am Mittwoch vergessen. Und dann von oben schaut wieder herunter. Dani, lass nicht die ganze Woche durchgehen umsonst. Fang an mit einem. Ein Kapitel, fang an. Denn wenn man dann enttäuscht ist, dann ist man so enttäuscht, dass dann Wochen durchgehen, bis man wieder anfängt. Aber der Herr möchte ganz sagen, ist klar, du wolltest von einem Stock zum anderen gehen, nimm doch die Treppe, geh langsam hoch. Geh langsam hoch, nimm die Treppe, fang wieder an, lass die Zeit nicht durchgehen, fang wieder an. Ich muss oft der Gemeinde Mut machen, fangen wir wieder an. Neuanfang diese Woche, Neuanfang Bibel lesen. Vielleicht hat es da drin die aufgehört haben. Fang wieder an. Neuanfang. Im Gebetsleben, fang wieder an. Vielleicht musst du Foto oder dein Computer oder dein Telefon mit Namen und so. Ja. Neue Idee, fang wieder an, um zu beten. Gott ist so gnädig. Und er gibt uns immer wieder Trost, um weiterzugehen. Trost, um weiterzugehen. Trost, um noch mehr ihn zu kennen. Das ist so wunderbar. Ich glaube, ich höre da auf. Da habt ihr eine Pause, und ich auch. Vergebung und Trost. Das ist in den 14 Jahren, kann ich nur sagen, der Herr ist wunderbar. Vielleicht noch, weil alle machen ein wenig Publicity. Ich habe nicht gefragt, ob ich dieses zeigen darf, aber ich glaube, ich darf es zeigen, gell? Oder? Gemeindegründung, da hast du in der Nummer 313, hast du da hinten Stolpersteine im geistlichen Dienst. Sehr, sehr gut. Es ist eine Umfrage, von was alles für Stolpersteine es gibt im geistlichen Dienst, wo man einfach fallen kann und wo man aufpassen muss, um nicht zu hoch zu gehen und nicht zu tief, weißt? Nicht in Hochmut hineinzukommen im Dienst und nicht total zerschlagen. Ja? Dass wir immer in der Demut bleiben und auch mit Gott rechnen. Und da hast du, wenn du diese Nummer hast zu Hause, vielleicht hast du die zu Hause liegen, bitte nimm sie nochmal in die Hand. Das ist die 313, die Nummer über Burnout. Und da hast du hinten drin das Stolpersteine im geistlichen Dienst. Zwei Seiten, wo es lohnt, in der Stille jeden Gedanken durchzudenken, Ruhe geben, sich zu fragen, habe ich da angestolpert in meinem Dienst? Das hat mir geholfen. Als das rauskam, wirklich, es hat mir geholfen. Ich habe schon ein paar Mal wieder zu mir genommen, um zu schauen, ob ich nicht so auf einem Stein am Boden liege. Ich bete noch. Herr Jesus, deine Liebe zu uns ist einfach unerschöpflich groß und kann man gar nicht verstehen. Einfach ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns aus dem Verderben rausgezogen hast und dass wir deine Kinder sein dürfen. Und dass du mit so viel Geduld mit deiner Gemeinde auf dem ganzen Erdball schon Jahrhunderte weiterziehst mit deiner Gemeinde. O Herr, bitte auch, stärke deine Gemeinde, die in der Verfolgung steht heute. Du weißt, um wie viel Not. Gib den Lieben die Kraft, dass sie bei dir bleiben und dass sie erkennen können, dass du da bist mit ihnen. Und bitte, schenke du, dass auch solche, die sie verschlagen, dass diese Schläger dich finden können, Herr. Rette du heute Menschen zu deiner Ehre, Heiland. Stärke deine Gemeinde, führ sie weiter. Du bist ja der gute Hirte. Du hast versprochen, dass du bis am Ende deine Gemeinde trägst. Bleibe inmitten von den Leuchtern. Bleibe in der Mitte, Herr. Hab herzlichen Dank dafür. Amen.